Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Schlechtes Wetter, schlechte Laune und Unmengen von Alkohol ziehen sich durch die Kriminalromane von Simone Buchholz. Wenn ein neuer da ist, wie jetzt Hotel Cartagena, wird hier in der Redaktion heftig gezankt, wer zuerst lesen darf. Diesmal hatte ich Glück und gleich spreche ich mit der Autorin über ihre suchtgefährdende Serie. Autorenlesungen, bei denen nur das Buch und ein Tisch mit einem Glas Wasser geboten wird, das sind inzwischen eher die Ausnahme. Zumindest ein Gespräch, oft auch musikalische Begleitung gehören meist dazu. Eine richtige Soundshow mit klassischem Ensemble gönnt sich und dem Publikum der Thriller-Star Sebastian Fitzek, der damit gerade auf Tournee ist. Und Gerd Brendel hat ihm im ausverkauften Tempodrom zugehört.
3000 Leute sind wir hier, oder? Kann ich mal was hören? 3000 Leute, seid ihr alle da, oder was? Unfassbar! Unfassbar!
Verkündet der freundliche Regisseur der Show vor dem Auftritt des Star-Autors, als ginge es um einen Weltrekord. Sidekick oder Anheizer heißt seine Rolle im klassischen Showbusiness und dann stellt der Regisseur die entscheidende Frage des Abends.
Eine Frage, warum? Warum? Warum folgt ihr diesem Psycho-Thriller-Autor?
Vielleicht, weil Sebastian Fitzek nicht nur die eigenen Geschichten liest, sondern seine mehrheitlich weiblichen Leserinnen und die paar Leser im Publikum an seinen Geschichten Anteil nehmen lässt. In der Vergangenheit konnten sich seine Fans um Privatlesungen bewerben oder an der Hörspielfassung eines seiner Thriller mitwirken. Für sein aktuelles Buch »Das Geschenk« verloste Fitzek einen nächtlichen Privatausflug unter zigtausend Bewerbern. Ein Video wird eingespielt. Man sieht, wie die glücklichen Gewinner von einem Taxi abgeholt werden. Unterwegs überholt sie ein Auto. Auf dem Rücksitz ein Mädchen, das einen Zettel an die Scheibe drückt. Hilf mir, steht da in griechischen Buchstaben, die zu entziffern nicht jedermanns Sache ist.
Sollten wir vielleicht die Polizei rufen? Wir halten nicht an. Wir halten nicht an.
Verfolgen, kommandiert der Autor über Handy. Die Fahrt endet auf freiem Feld vor einem Dixi-Klo, hinter dessen Tür sich Fitzek selbst versteckt, als Erwachsenenschreck. Und schon sind wir mittendrin im Leben von Milan Berg, der Hauptfigur von Fitzeks aktuellem Thriller, Das Geschenk. Die Streicher und der Pianist rollen den Klangteppich aus. Auf der Riesenleinwand wabern Nebelschwaden. Milan Berg unterwegs auf dem Fahrrad im Berliner Herbst denkt nach über sein Leben als Analphabet und Trickbetrüger.
In diesem Moment hielt ein Wagen an der roten Abbiegelampel und von da an konnte Milan keinen klaren Gedanken mehr fassen.
Und spätestens jetzt klammern sich die Leserinnen, die es geschafft haben, ihren Partner zur Leseshow mitzuschleppen, an den Arm ihres Begleiters.
Milans Blick war sogleich ins Innere des Fahrzeugs gefallen. Und das, was er darin sah, sollte sein Leben für immer verändern.
Denn auf dem Rücksitz sieht Milan ein Mädchen, das, genau, einen Zettel an die Scheibe drückt. Aber weil Milan Analphabet ist, kann er das, was auf dem Zettel steht, nicht lesen. Die restlichen über 300 Seiten lang wird Milan Berg versuchen, das Geheimnis des Mädchens zu lösen. Entführung? Familiendrama? Nur eins ist klar. Am Ende wird kein lachender Sebastian Fitzek in einem Dixi-Klo auf Milan Berg warten.
Kein Firlefanz heute Abend. Heute steht das Buch im Mittelpunkt.
Sagt der Autor irgendwann. Und das ist natürlich eine glatte Lüge, denn es gibt eine Menge Firlefanz an diesem Abend. Ein bisschen Vorsicht Kamera, ein bisschen Stand-up-Comedy, ein bisschen Helden des Alltags, wenn Fitzek so betulich charmant wie Günther Jauch über den schwierigen Alltag realer Analphabeten und Analphabetinnen erzählt. Ein Wohlfühlabend, an dessen Ende Publikum und Starautor zur großen Familie verschmelzen. Sind wir nicht alle ein bisschen so wie der Analphabet Milan Berg? Auch wir sind überfordert und können die vielen Nachrichten, die auf uns einstürmen, nicht mehr entziffern. Aber zum Glück gibt es Sebastian Fitzek, der das Grauen benennt und in dessen Büchern nach allerlei Gräuel am Ende trotzdem das Gute siegt. Und während drin zum letzten Mal die Streiche erklingen, bauen emsige Helferinnen im Foyer die Büchertische auf und entstand mit den Fanartikeln, T-Shirts, Basecaps, ein blutiges Plastikbeilchen als Lesezeichen und Kaffeebecher mit der Aufschrift »Who the fuck is Fitzek?« Was für eine Frage. Fitzek, das ist der Thriller-Autor. Als Tröster der Nation.
Gerd Brendel war bei der Soundtrack-Leseshow von Sebastian Fitzek heute Abend nochmal im Berliner Tempodrom und übermorgen in Kassel und danach einmal quer durch ganz Deutschland zu sehen. Immer wenn ein neuer Kriminalroman von Simone Buchholz angekündigt wird, geht hier bei uns in der Redaktion das Hauen und Stechen los, wer das Buch zuerst mit nach Hause nehmen darf. Denn wir sind alle süchtig danach, mit Staatsanwältin Chastity Riley und ihrer Cowboy-Truppe durchs verregnete St. Pauli zu tigern. Ich habe diesmal Glück gehabt, konnte Hotel Cartagena schon lesen und eine fürchterliche Nacht mit Riley in einer Hotelbar verbringen. Und deshalb freue ich mich jetzt besonders, mit Simone Buchholz darüber sprechen zu können. Sie ist gerade beim Krimi-Fest Tirol zu Gast und uns aus Innsbruck zugeschaltet. Hallo, schön, dass das klappt. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo Frau Kerk. Ich freue mich auch.
Wenn wir uns hier in der Lesart streiten, wer zuerst ihr neues Buch lesen darf, da habe ich mich diesmal gefragt, auf was ich mich da eigentlich am meisten freue, auf das, was passiert, also einen neuen Fall in Anführungszeichen, oder sind das eher die Figuren oder der spezielle Sound, das Klima, in das man da eintaucht? Wie ist das bei Ihnen? Hotel Cartagena ist ja schon der 9. Fall, wenn ich richtig gezählt habe, mit Chastity Riley. Woran merken Sie denn, dass Sie da wieder so richtig angekommen sind in dieser Western-Truppe?
Das merke ich eigentlich immer schon vorher, dass ich rein muss. Also bin ja jetzt echt seit 9 Bänden mit denen zugange und ich glaube, den ersten habe ich 2006 geschrieben. Und ich mache jetzt mal 1,5 Jahre Pause und werde erst Anfang des Jahres wieder anfangen zu schreiben, weil ich jetzt erstmal nur reisen möchte in Ruhe im Herbst und Winter. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich wäre eigentlich gern zu Hause und würde schon wieder an diesen Figuren rumdoktern. Die treiben mich so richtig vor sich her und die ziehen mich inzwischen so mit durch die Geschichten. Also das liegt gar nicht mehr so sehr an mir, worauf ich da Bock habe. Die bestimmen da relativ viel. Das ist jetzt so ein Schriftstellergelaber natürlich, aber das stimmt.
Aber wie ist denn das, wenn man so eine Figur jetzt schon so lange kennt? Sie haben auch zweimal den Deutschen Krimi-Preis dafür bekommen. Was haben Sie da für ein Verhältnis zum Beispiel zu Riley in so langjährigen Beziehungen? Da gibt es ja auch mal ordentliche Krisen. Wie steht man die denn mit fiktiven Figuren aus?
Ich glaube, es ist genau andersrum wie im richtigen Leben. Also zumindest war das bei mir und Riley so. Am Anfang fand ich die sehr merkwürdig und sehr sperrig und wusste gar nicht, wie die eigentlich zu mir gekommen ist und was die von mir will und was ich von der will. Und so, wie man sich dann im richtigen Leben in langjährigen Beziehungen auch mal so langweilt miteinander oder den anderen total nervt oder genervt ist von dem anderen, ist das bei uns eigentlich umgedreht. Je länger ich die kenne, desto näher wird mir die und desto mehr Verständnis habe ich für sie. Und desto interessanter finde ich sie auch.
Und ist das auch ein bisschen wie bei Freunden, wo man sich auch über die Marotten ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ganz besonders freut? So ist es ja im Krimi auch ein bisschen, wenn man jetzt mit Maigret mal denkt, der immer sein obligatorisches Bier trinken geht, oder Riley, die ja auch ordentliche Marotten hat. Das hat auch so einen schönen Wiedererkennungseffekt auch.
Ja, also ich hab neulich erst zu einem Freund gesagt, dass ich eigentlich nur Menschen interessant finde, die auf eine Art Freaks sind. Die anderen langweilen mich recht schnell. Vielleicht, weil ich selber so eine Art Freak bin. Und wenn ich meinen eigenen Freundeskreis so anschaue, die mögen mir jetzt verzeihen, dass ich das sage, oder auch meine Familie, dann würde ich sagen, das ist Freak Nation. Und genauso ist es auch mit all diesen Figuren, die ich erzähle. Natürlich haben die alle voll einen an der Waffel. Und natürlich ist es genau das, was mich an denen interessiert, weil es die Beschädigungen sind, die natürlich interessant sind an Menschen. Die Niederlagen, warum jemand wieder aufsteht, wie jemand wieder aufsteht, wie der Blick auf die Welt nach so einem Schlag ins Gesicht ist. Das ist ja viel aufregender. Ich meine, ich habe mich noch nie in einen FC Bayern-Spieler verknallt. Also ich mag Verlierer wahnsinnig gern. Und das muss alles, ja, das muss schon alles seine Abgründe und dunklen Ecken haben, damit ich das interessant finde. Und insofern ist es bei den Figuren natürlich auch so. Die ziehen mich durch ihre Kaputtheit, ziehen die mich total an, wie das in der Kneipe aber auch wäre. Wenn ich irgendwo reinkomme und sie da hinten in der Ecke, die Freaks sitzen, dann weiß ich, wo ich den Abend verbringe.
Und das sind ja auch eigentlich gar nicht so richtig Fälle bei Ihnen in den Büchern. Habe ich vorher so überlegt, ob das eigentlich der richtige Ausdruck dafür ist. Das sind ja eher Schicksale oder eben Abgründe, in die Sie da reinschauen, oder? oder?
Na, ich glaube, ich orientiere mich immer mehr. Also ich habe mich vielleicht ein bisschen emanzipiert und verabschiedet von dem klassischen Falllösen Ermittlungskriminalroman, sondern es geht mehr und mehr darum, wie im altmodischen Roman noir Seelen zu ermitteln. Also da spricht man ja auch immer von investigating souls und nicht investigating cases. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die ich mich entwickle. Das war gar nicht so bewusst. Das ist aber was, was mich immer mehr interessiert. Mich interessiert tatsächlich nicht die Aufklärung eines Falles und am Ende ist die Welt wieder heile, weil ich auch glaube, so funktioniert es nicht. Mich interessiert, wie Leute, die wodurch auch immer an den Rand ihrer Existenz gebracht werden, wie die da weitermachen, wie die da durchgehen. Mich interessiert die Menschlichkeit, die Menschenwürde, das, was bleibt, wenn man so vor Trümmern steht oder was dann halt auch nicht mehr bleibt. Oft ist ja dann auch keine Menschlichkeit mehr da. Und das interessiert mich halt viel mehr als so ein Kriminalfall inzwischen, muss ich sagen. Vielleicht kann man da gar nicht mehr so lang, so ewig Kriminalromane draufschreiben auf die Bücher, da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Vielleicht eher so Versuchsanordnungen über das, was menschlich alles möglich ist. Diesmal sind ja auch wieder eigentlich lauter ambivalente Figuren am Start. Die Staatsanwältin hat ja sowieso ein Faible fürs Milieu und für so halbkriminelle Kerle. Und die Verbrecher sind auch diesmal die Hauptfigur der Geiselnehmer, denn es geht ja um eine Geiselnahme in einem schicken Hamburger Hotel, wo Chastity Riley eigentlich den 65. ihres ehemaligen Vorgesetzten Faller mit allen Kollegen feiern will. Und dann taucht da so eine schwer bewaffneten Truppe auf und eine ganz andere Geschichte rollt sich plötzlich ab. Aber dieser Hauptverbrecher, der ist eigentlich auch nur einer, dem richtig übel mitgespielt wurde, nicht? Das ist gar nicht so klar, wer da eigentlich gut und böse ist.
Ja, es ist halt ein Mensch, der Schaden genommen hat am Leben, der eigentlich nur raus wollte. Der ist im St. Pauli der 80er Jahre aufgewachsen, was ein ziemlich trauriger, trostloser, grauer Ort war, ohne richtige Familie, und wollte einfach nur raus und ist halt auf ein Schiff nach Kolumbien gestiegen, hat da am Strand erst total nette Leute kennengelernt und dann aber irgendwie die Falschen und ist dann auf die falschen Partys gegangen. Mehr ist letztlich nicht passiert, aber da hat er ein paar falsche Entscheidungen getroffen, ist zu Schaden gekommen und im Prinzip fliegt ihm aufgrund dessen sein ganzes Leben um die Ohren. Und weil er vielleicht glaubt, diese Verletzungen reparieren zu können, indem er selbst das wieder gerade biegt, woran ich halt nicht glaube, dass das funktioniert. Der glaubt aber, dass das funktioniert. Deshalb kommt es zu dieser Geiselnahme, weil natürlich Menschen machen dann halt auch immer gerne andere Menschen dafür verantwortlich, geben anderen die Schuld, wenn sie selbst vor irgendwas Angst haben oder wenn ihnen eben was Böses widerfahren ist. Und darum geht es letztlich. Der ist eigentlich gar kein Verbrecher.
Und das, was passiert in dem Krimi, denn die Geschichte von diesem Henning wird in Rückblenden quasi erzählt, aber das, was passiert, ist ja so eine Art Kammerspiel. Das ist ja ganz intensiv und ganz fokussiert erzählt. Ist sowas eigentlich auch nur möglich, wenn man da schon so eine serielle Vorgeschichte hat? Das habe ich mich gefragt, ob man sich da auch irgendwie so hinschreibt, dass es plötzlich so dicht wird.
Das ist schön, dass Sie das so sagen und so empfinden, weil ich hatte große Angst, dass das nicht funktioniert tatsächlich. Also das war natürlich überhaupt der Anlass, diesen neunten Teil so zu schreiben, weil ich wollte ein Kammerspiel schreiben. Ich wollte eben ja alle meine Figuren, mit denen ich schon so lange zu tun habe und die mal in einem Buch auch weniger vorkommen und mal wieder mehr. Ich wollte die alle zusammen quasi in einem so einem Locked Room haben und mal schauen, was passiert, wenn die eben auch alle ihre Verletzungen auf den Tisch legen. Und auch klar ist, auch da ist ganz viel nicht mehr zu reparieren. Und hatte mir das ganz einfach vorgestellt, dass man halt dann so 30 Leute in einen Raum packt und noch ein paar Geiselnehmer mit ein paar Waffen und dann geht das schon von alleine. Und also wenn ich das geschrieben habe, habe ich aber gemerkt, das ist gar nicht so einfach, weil das kann ja auch furchtbar langweilig sein, wenn einfach 20, 30 Leute in Dialogen miteinander sprechen. Das ist ja dann auch gern mal so Vorabendserie. Das ist ja total öde. Und habe dann versucht, halt eine Form zu finden für diese Art von Auspacken, für diese Art von das eigene Leben auf den Tisch zu legen und die eigenen blutenden Herzen da mal so durch den Raum zu schmeißen. Und freue mich, wenn Sie das Gefühl haben, dass mir das gelungen ist.
Also auf jeden Fall das Gegenteil von einer Vorabendserie. Aber interessant ist der Vergleich schon, weil im Krimi ist das ja eigentlich der Klassiker Serien seit Sherlock Holmes eigentlich. Und trotzdem findet man das ja alles nicht langweilig, selbst wenn man den 130. Fall von Maigret oder jetzt den 9. von Riley liest. Warum funktioniert es so gut als Serie?
Das weiß ich natürlich gar nicht, warum das gut funktioniert. Wenn ich das wüsste, dann würde ich 5 solcher Serien schreiben, glaube ich. Also ich kann da immer nur von mir selbst sprechen, wie es mir beim Schreiben geht. Und das ist ja vorhin schon gesagt, die Figuren kommen einem halt immer näher und man gewinnt die immer mehr lieb und fiebert natürlich auch mit denen mit. Und bei Riley habe ich es immer so und auch bei den anderen, dass man eigentlich möchte, dass die endlich mal glücklich werden. Aber dann möchte ich auch wieder auf gar keinen Fall, dass die mal glücklich werden, weil dann wäre das ja alles vorbei und langweilig. Und
aber so ein kleiner Abschied deutet sich diesmal ja an. Ne? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Wetter, wegen dem sie ja extra nach Hamburg gezogen sind, diesmal kaum vorkommt. Ist ja klar, spielt ja auch in einem Innenraum. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob da jetzt auch was zu Ende geht.
Ja, das Wetter ist da. Sie sagt sogar einmal, dass sie jetzt keinen Bock auf Wettermetaphern hat, als ihre beiden ehemaligen Lover anfangen, über das Wetter zu reden, wo sie sonst sofort eingestiegen wäre. Das hat mich beim Schreiben selbst überrascht, dass sie sagte so, also ich stehe jetzt auf, ich habe keinen Bock, da mitzumachen. Und dann, ich glaube, einmal regnet es Asche draußen, aber es ist mehr so ein, es könnte auch Frösche oder Drachen regnen, glaube ich. Es ist mehr so ein gefühltes Wetter. Und ja, definitiv ist im nächsten Band, der dann im Frühjahr 2021 erscheint, der spielt fast komplett in Schottland. Es wird auch einen Hamburg-Strang geben, aber da wird eher schottisches Wetter, glaube ich, wichtig sein. Wahrscheinlich erzähle ich dann wieder mehr vom Wetter, wenn mich das dann mehr beeindruckt. Aber es wird so eine Art Finale der zweiten Staffel geben, dem nächsten mit dem 10. Band. Ich habe das Bedürfnis, mal was abzubinden und die vielleicht doch mal auch ein bisschen Heilung oder eine Reparaturwerkstatt zukommen zu lassen. Und das wird in Glasgow passieren. Weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ich sage ja immer, funktioniert nicht, Verletzungen reparieren, aber versuch's halt mal mit ihr. Dann schauen wir mal.
Wir schauen auch, wir freuen uns schon. Ich will auf jeden Fall ein weiteres Stück mit Riley lesen. Simone Buchholz, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Der neue Kriminalroman von Simone Buchholz ist unter dem Titel Hotel Cartagena bei Surkamp Nova erschienen und kostet 15,95 Euro. Wildschweinbraten, Zaubertrank und die Römer ordentlich übers Ohr hauen, das sind unverzichtbare Zutaten der Abenteuer des kleinen Asterix mit seinem geflügelten Helm und seinem dicken Freund Obelix. Fast genau vor 60 Jahren erschien das erste Asterix-Heft und zu diesem Jubiläum kommt heute Band 38 des Kultcomics raus, in dem diesmal ganz zeitgemäß ein junges, kritisches Mädchen zur Titelheldin wird. Elmar Krämer lässt uns schon mal reinschauen.
Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.
Diese obligatorische und Asterix-Fans liebgewonnene Einleitung fehlt im neuen Asterix-Band 38, die Tochter des Vercingetorix, nicht. Anders als im Vorgängeralbum Band 37, bei dem eingefleischte Fans ob des Fehlens dieser ersten Seite skeptisch die Stirn in Falten legten. Die Tochter des Vercingetorix ist das vierte Asterix-Album, getextet von Jean-Yves Ferry und gezeichnet von Didier Conrad, dem Duo, das ein großes Erbe antrat, als Albert Uderzo, einer der zwei Väter von Asterix, den Zeichenstift beiseite legte und die Geschicke des so untypischen Comic-Heldens aus der Hand gab.
Asterix sieht nicht richtig aus wie ein Held, der ist ein bisschen klein und ja, sieht auch nicht so stark aus, aber ich sag jetzt mal, er hat viel im Kopf. Asterix ist so ein Dorfheld, der aber auch schon viel bewirken kann.
Hübsch ist eigentlich nicht.
Über 50 Jahre lang hatte Albert Uderzo Asterix durch seinen unverwechselbaren, detailverliebten Zeichenstil so besonders gemacht. Nach dem Tod seines Freundes und Texters René Goscinny 1977 schrieb er auch die meisten Geschichten selbst. Für viele Fans war es unvorstellbar, dass er jemals das Ruder aus der Hand geben würde, was er 2013 dennoch tat.
Weil ich 86 bin. Das ist ein schönes Alter, finde ich. Seit 68 Jahren arbeite ich in diesem Beruf. Ich glaube, wie heißt es gleich noch? Auf Französisch sagt man, man muss auch mal den Fuß vom Gas nehmen können, wie beim Autofahren. Und ich bereue diese Entscheidung nicht, denn man muss zum richtigen Zeitpunkt aufhören können. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war.
Legt man heute die vier Asterix-Alben des Duos Ferry-Konrad nebeneinander, dann sieht man sofort, zumindest zeichnerisch, sind sie angekommen. Wirkte Asterix in Band 35 bei den Pikten grafisch gelegentlich noch etwas fremd, so ist er jetzt in Band 38 ganz der Alte.
Asterix? Das ist der Held dieses Abenteuers.
Im neuen Band werden Asterix und Obelix von Majestix, dem Häuptling der unbeugsamen Gallier, beauftragt, auf ein junges Mädchen aufzupassen. Adrenalin. Sie ist die Tochter des historisch belegten Averna-Führers Vercingetorix und muss vor den Römern versteckt werden.
Seit Jahren belagern wir diese Gallier und sie halten uns zum Narren.
Nicht nur optisch ist Adrenalin eine Hommage an Greta Thunberg. Sie trägt die Haare zum Zopf geflochten, hat meist einen trotzigen Gesichtsausdruck und wird schnell die Anführerin der Jugend im gallischen Dorf. Einer Jugend, die sich stolz ihren Eltern entgegenstellt und immer wieder deren Umgang mit der Natur kritisiert. So heißt es zum Beispiel in einer Sprechblase, dieses gedankenlose Konsumieren und der Müll landet im Meer. Dasselbe exzessive Verhalten wie mit den Wildschweinen.
Audaces fortuna juvat. Den Tapferen hilft das Glück.
Wie in allen Asterix-Alben üblich, gibt es auch im neuen Band Nebenhandlungen, Running Gags und alte Bekannte. Wie die Piraten oder die trottligen römischen Legionäre, die in regelmäßiger Beständigkeit von Asterix und Obelix auf die Nase bekommen. Neben der üblichen Abenteuergeschichte zieht sich ein Generationskonflikt wie ein roter Faden durch das Heft. So gibt zum Beispiel der Centurio, der Adrenalin fangen soll, Asterix den Hinweis, dass man Kinder doch loslassen können müsse. Und während sich die Eltern ständig darüber streiten und prügeln, wessen Kind nun das Beste ist, schütteln die Kinder peinlich berührt die Köpfe. Asterix Band 38, die Tochter des Vercingetorix, ist ein würdiger Asterix, der Spaß macht. Auch wenn ihm der virtuose Umgang mit Zitaten aus Kunst und Kultur der frühen Asterix-Tage etwas abgeht.
Nunc est bibendum, nun muss getrunken werden.
Ich hätte gern noch einen Wildschwein.
Und das neue Asterix-Heft, die Tochter des Vercingetorix, ist ab heute im Handel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein ganzes Jahrtausend währte das Zeitalter des Islam in Spanien von 711 bis 1492 nach christlicher Zeit. Und jetzt beschreibt Brian A. Catlos, Professor für Religionsgeschichte an der University of Colorado, in seinem Buch El Andalus diese Epoche. Jörg Himmelreich hat sein Buch gelesen und ist jetzt bei mir. Herr Himmelreich, diese Geschichte der muslimischen Eroberung und Herrschaft in Spanien, die ist ja wahrscheinlich schon öfter mal erzählt worden. Warum macht jetzt dieser Autor das nochmal? Hat sich Ihnen das sofort erschlossen?
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Die Geschichte von Al-Andalus, also der muslimischen Herrschaft über die Iberische Halbinsel in der Zeit so von 711 bis 1492, können natürlich unterschiedlicher und gegensätzlicher kaum sein. Einerseits war es ja immer ein Schlachtenbild, ein Kampf der Kulturen. Die Religionen Islam, Christentum und Judentum kämpften offensichtlich gegeneinander. Auf der anderen Seite wurde es natürlich auch immer gesehen als das große Paradies des Kosmopolitismus und des Kulturaustauschs zwischen diesen Religionen. Und damit will Catlos jetzt aufräumen, indem er sagt, die Religion ist ja nur ein Kriterium, das sozusagen mit denen Menschen sich identifizieren und Gesellschaften ausmacht. Es gibt eine ganze Menge von anderen Faktoren, die für das gesellschaftliche Zusammenleben und für den einzelnen Menschen wichtig, auch damals schon genauso wichtig waren.
Was sind das für Faktoren? Was schaut er sich da an?
Also er guckt sich natürlich an, wie in dieser Zeit Herrschaften mit Gewalt gehalten werden, mit verteidigt werden, wie es um Geld und Ressourcen und Wohlstand geht, um Sicherheit, natürlich auch ein wenig um kulturellen Austausch. Aber das Ganze ist natürlich ein Kampf der Clans und der Familien, wie das ja ähnlich auch in der Renaissancezeit in Norditalien war. Der Staat hatte ja noch nicht diese Figur, wie wir sie später kennen, sondern es waren eigentlich immer Familien- und Clanherrschaften und die kämpfen miteinander, ermorden sich gegenseitig und das ist sozusagen der Schwerpunkt, für den Catlos diese Geschichte auch ausmacht.
Und wie erzählt er das? Also wie ist das Buch aufgebaut?
Es verliert sich so ein bisschen in diesen einzelnen Kampfphasen. Das ist ein bisschen die Schwäche, dass er es im Grunde genommen auf diese Kämpfe um Herrschaft, um Einfluss und um Wohlstand ein wenig reduziert. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Phasen. Spanien hat ja zum Beispiel gar keinen Nationalstaat damals schon gehabt, sondern es waren einzelne Königreiche in Navarra und in Leon und so weiter. Auch das gab es nicht. Die kämpfen untereinander, gegeneinander. Dabei kommt so ein bisschen zu kurz eben die ganze kulturelle Blüte dieser Zeit. Also Cordoba, der Sitz, die Zentrale des damaligen sogenannten Kalifats, war eine Perle des damaligen Erdreiches, wie es damals genannt wurde in der arabischen Literatur, ein Magnet im Mittelmeerraum für Gelehrte, Intellektuelle, Theologen, die sich dort in den unterschiedlichen Religionen auch austauschen und große Literatur geschaffen haben, die auch großen Einfluss auf das europäische Mittelalter hatten.
Und ist denn das ist ja auch ein Thema, was uns heute sehr beschäftigt, das Zusammenleben der Kulturen, der Religionen. Reicht denn das Buch, reicht diese Studie da ein bisschen auch in unsere Gegenwart rein?
Nur kurz am Ende leider, und das ist wie gesagt so ein bisschen die Schwäche, er erwähnt zum Beispiel den großen mittelalterlichen Intellektuellen, den Theologen, Philosophen Averroes, Averroes, der mit seinen Kommentaren zu Aristoteles, überhaupt wieder im 12. Jahrhundert in das westliche Mitteleuropa eingeführt hat, bekannt gemacht hat, der großen Einfluss auf die christliche Scholastik gehabt hat, den erwähnt er in einem Absatz. Und es wäre natürlich ganz interessant, was waren denn nun eigentlich die Einflüsse, die dann auch möglicherweise bis heute fortwirken von einem solchen Philosophen und von der ganzen Literatur und der ganzen Kultur, die damals geherrscht hatte. Es gab eine große soziale Mobilität, auch Frauen kamen zu Einfluss in Form von Konkubinen, jüdische und christliche Beamte erlangten Spitzenpositionen an den einzelnen Höfen. Also das war im Grunde genommen ein großer kultureller Austausch, der eben so ein bisschen zu kurz kommt.
Und insgesamt, was würden Sie sagen, haben Sie es mit Gewinn gelesen, dieses Buch?
Ja, es ist ein bisschen zu viel Kriegsgeschichte und zu wenig Kulturgeschichte. Aber es ist ein guter sozusagen Ansatz, sich das nochmal zu veranschaulichen, wie tatsächlich interwoben, also verwoben und miteinander verknüpft diese einzelnen Kulturen miteinander auch waren. Und dass im Grunde eine jüdische und islamische Geschichte eigentlich aus der europäischen Geschichte gar nicht wegzudenken sind, das ist auch sein Fazit. Er sagt hier, ihr seht, das ist alles miteinander verbunden, man kann das nicht voneinander trennen, man kann das auch nicht religiös, ideologisch ausschlachten, sondern es ist ein wunderbares, prägnantes Beispiel, eben wie kreativ ein solches Miteinander der Religion sein kann. Und das ist natürlich übertragen auf heute ganz hilfreich, wenn man sieht, welche großen Debatten geführt werden über eine Entvolkung des Deutschen, der deutschen Bevölkerung, über die Thesen davon, als der damalige Bundespräsident Wulff sagte, Islam gehört zu Deutschland, welche großen Debatten das ausgeführt. Hier wird deutlich, wie tatsächlich verwoben miteinander diese Kulturen und wie kompatibel sie miteinander sein können.
Jörg Himmelreich über eine neue Geschichte des islamischen Spanien, so der Untertitel von Brian A. Cutlers Buch Al-Andalus, aus dem Englischen übersetzt von Rita Seuss. Erschienen ist es im Beck Verlag zum Preis von 29,95 Euro. Wir lesen in dieser Sendung ja immer wieder auch Songs und heute hat sich Gesa Ufer ein Stück von Felix Kummer vorgenommen, dem Frontmann von Kraftklub, der sein neues Soloprojekt mit dem Vorsatz angetreten ist, den Rap wieder weich und traurig zu machen. Das scheint anzukommen, denn er steht in dieser Woche auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit seinem neuen Album, auf dem sich auch der Song Schiff befindet.
Ein verzerrtes Schiffshorn tutet zur Abfahrt.
Die See ist rau. Die Wolken sind schwer, alles grau, der Kopf ist taub, die Lunge voller Teer. Ich dachte immer, irgendwann kann ich nicht mehr. Ein Leben lang zusammengepfercht auf diesem Dampfer im Meer. Aber sieht so aus, als wäre ich hier zu Hause. Atme tief ein, atme tief aus. Atme die Abgase der Dieselaggregate im Maschinenraum.
Die Fahrt zur See ist seit Urzeiten ein Topos der Zuversicht und der Utopie. Bei Felix Kummers Schiff, so viel stellt schon der erste Satz klar, handelt es sich allerdings um einen Seelenverkäufer auf endloser Fahrt. Die Besatzung? Eine fertige Truppe ohne Visionen. Felix Kummer, Jahrgang 1989, kommt aus Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, und erarbeitet sich auf diesem ersten Soloalbum mit gemischten Gefühlen an seiner Heimat ab. An der Hoffnungslosigkeit, den Drogen, verquastem Rassismus und dem Gefühl des Abgehängtseins. Dabei hatte er bisher mit seiner Band Kraftklub trotzig gegen diese Haltung angesungen und damit gerade im Osten das Selbstbewusstsein linker Fans mit Treibstoff versorgt. Hier fällt das lyrische Ich erschöpft in Agonie, umgeben von Drogisten und Deutschnationalen im stumpfen Partymodus.
Wir verrotten hier im Zwischendeck, zwischen wütenden Kartoffeln und einem Haufen Crystal Meth. Schwingende Betten im Takt der Schiffsturbinen, gestopfte Zigaretten, schwarze Pfützen aus Urin. Ein Rudel Ratten reißt sich um die letzten Reste. Hat hier irgendjemand noch paar frische Gästelistenplätze? Wir laufen auf 15 Knoten, durchstreifen die See. Kohle schaufeln in den Ofen, es muss immer weitergehen. Ich sitze.
Wird es aber nicht, denn das Schiff erodiert. Die Farbe an den Wänden spricht Bände.
Rostbraune Flecken an den Wänden unter Deck. Und wenn man das jahrzehntelang so lässt, dann geht das später nicht mehr von alleine weg. Irgendwann wird dein Loch zu einem Leck. Erst paar Tropfen auf Parkett, doch auf einmal steht das Wasser aus den unteren Etagen, dann noch in der ersten Klasse.
Durch braunes Gedankengut, das sich längst vom Schwel zum Flächenbrand ausgebreitet hat und salonfähig geworden ist, gerät der Dampfer in Schieflage.
Möbel treiben durch die Gegend, ein paar kämpfen noch dagegen, doch am Himmel leuchten schon die roten Notsignalraketen und die Band spielt weiter, aber ändert nichts daran. Immer weiter, stundenlang, die Begleitmusik zum Untergang.
In der Literatur ist die nautische Poetik ein eigenes Genre. Der Untergang von Schiffen nimmt dabei ein wichtiges Kapitel ein. Vielleicht, weil er eben nicht nur das Ende aller Pläne und Hoffnungen bedeutet, sondern gleichzeitig die schlimmsten Eigenschaften im Menschen freilegt. Herman Melvilles Kapitän Ahab versenkt seine gesamte Mannschaft, nur weil er noch eine Rechnung mit dem Wal Moby Dick offen hat. Edgar Allan Poe beschreibt in seinem einzigen Roman die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym aus Nantucket, alle psychologischen Aspekte von Untergang und Rettung. Und Fontanes Gedicht John Maynard wird wahrscheinlich nur deshalb seit Generationen auswendig gelernt, weil sein Held, der Kapitän der Schwalbe, mit seinem eigenen Leben bezahlte, um einen Untergang zu verhindern. Popmusikalisch kommt noch ein Unglück in den Sinn. Udo Lindenbergs fröhliche Dixieland-Hymne aus den 70ern auf ein versoffenes Hamburger Kneipen-Idyll.
Und überhaupt ist alles längst zu spät. Und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar.
Der hier von Felix Kummer besungene Untergang allerdings hat eine weit größere Tragweite. Das Schiff steht für eine Zivilgesellschaft, die, so zeigen zuletzt die Morde von Halle, in schwere Seenot geraten ist.
Für uns gibt es keine Rettungsringe, Boote oder Westen, aber konstruktive Diskussion von schlauen Talkshow-Gästen. Doch schon morgen geht es weiter, nächstes Thema, nächster Gast, dann sind wir das nächste Wrack, das man bald vergessen hat.
Gesa Ufer las einen Song aus dem neuen Album von Felix Kummer.